Ich überlege die ganze Zeit, ich habe das falsche Netzteil dabei. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast aus der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin in Göttingen. Es ist richtig Sommer geworden und ich sitze zusammen mit drei Kolleginnen, Rosi Lupjun, schon hier bekannt aus mehreren Folgen, und Anni, die hier zum festen Kern gehört. Und heute ist mit dabei noch die Caro Prinz. Und wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das mir am Herzen liegt und ich nicht so genau weiß, wie ich es anmoderieren soll. Begriffe, die ich hier verschlagworten würde, wenn ich die Episode nachher hochlade, ist vielleicht Feminismus. Ich dachte, der Titel wird Anästhesistinnen, so ein bisschen die Rolle der Frau in der Klinik, mit was für Herausforderungen, Problemen man hier trotz 21. Jahrhundert und ja zumindest auf dem Papier Gleichberechtigung ja so konfrontiert ist. So ein bisschen getriggert hat das für mich oder den letzten Ausschlag gegeben Sarah Bosetti, die Kabarettistin. Die hatte neulich so ein YouTube-Video, oder die hat immer so kurze Videos, und da hat sie gesagt, diese Diskussion um das Gendern, die muss jetzt endlich mal aufhören, weil es langweilig wird. Da dachte ich erst, hä? Und dann kam der zweite Satz, die sagte, die ist nicht falsch, sondern die ist langweilig, weil sie immer wieder von vorne geführt wird. Und zwar immer wieder von den alten weißen Männern. Neu begonnen wird mit der Frage, haben wir in Deutschland Probleme mit der Geschlechtergerechtigkeit? Und dann mit der unmittelbaren zweiten Frage, ist es nicht auch schlimm, wenn Männer durch Frauenquoten in Minderheitenpositionen gedrängt werden?
Ist doch genau, kurzes O.
Ist doch genauso schlimm. Dann habe ich mir hier aufgeschrieben, dass ich das anmoderieren möchte mit den Worten, das ist mein Podcast und hier machen wir das genauso, wie ich möchte, und deswegen machen wir hier diese Gender-Debatte einfach nochmal auf und vielleicht im Sinne von Sarah Bosetti auch wieder zu. Und deswegen habe ich euch als Kolleginnen mit einer ganz großen Betonung auf dem Innen und eurer Perspektive auf unser Fach hier mit eingeladen. Ich dachte, ich provoziere euch am Anfang und frage euch oder sage euch einfach so, dass Anästhesie ist ja auch ein Fach für Frauen, weil man das so gut in Teilzeit machen kann und so gut mit der Familie verbinden kann. Seid ihr deswegen in die Anästhesie gegangen?
Natürlich.
Das wird eine kurze Folge.
Wir sind uns alle sehr einig, natürlich. Nee, gerade nicht, aber das ist tatsächlich, wie du das sagst, ja ein Satz, der sehr weit verbreitet ist, ne? Also ich hatte ja eigentlich in einer ganz anderen Richtung angefangen und habe dann, als ich aus der Chirurgie in die Anästhesie gewechselt habe, aus sicherlich persönlichen Interessengründen häufig gehört, sei es jetzt von Kollegen, Gleichaltrigen, von älteren Leuten, meistens in einem Plauderton, ich hätte sicherlich eine sehr gute Entscheidung getroffen, denn das sei ja das frauenfreundlichere Fach, und weil ich eine Frau wäre, hätte ich in der Chirurgie sicherlich keine Karriere gemacht. Und das kam wirklich von vielen Leuten wie aus der Pistole geschossen, und das war auch eigentlich das erste Mal, seit ich angefangen habe zu arbeiten, wo ich mir überlegt habe, Moment, was läuft denn hier eigentlich schief? Also das scheint ja einfach völlig gesellschaftlicher Konsens zu sein. Als Frau brauche ich einen Beruf, den ich Teilzeit arbeiten kann vielleicht, oder den ich mit Familie arbeiten kann. Und das macht mich eigentlich seit dieser Zeit oft auch sehr nachdenklich, vielleicht sogar auch ein bisschen ja wütend, beziehungsweise sehr kritisch, wo ich mir denke, da müsste man doch Dinge sicherlich überdenken und neuen Fokus setzen oder überlegen, woher kommt denn diese Meinung überhaupt?
Letztlich wird ja irgendwie so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt. Ja, es wäre ja schön, wenn man sagen würde, wir machen einen frauenfreundlichen Beruf in allen möglichen Bereichen. Und es geht nicht darum, dass eine Frau guckt, oh, wo kann ich schön Teilzeit arbeiten und nachher mit Familie gut hinkommen, sondern umgekehrt, wir schaffen Arbeitsplätze, die familienfreundlich sind, sowohl für Männer und Frauen. Und genau. Dazu könnte jedes Fach gehören. Also ich kann das bis heute nicht einsehen, warum das eigentlich nur in der Anästhesie funktionieren soll. Und ich glaube, das ist eher eine Frage des Willens und eine Frage von irgendwie alten Zöpfen, die mal abgeschnitten werden müssen. Und hat aber ja auch heutzutage noch immer so diesen Nimbus, ja, die Anästhesie, da kann man sich ja super ablösen und Ding. Und da kann man, wenn man Familie gründen will, ist man da super aufgehoben. Aber ja. Ich denke da immer an eine, ja, leider habe ich mir diesen Namen nicht gemerkt. Also wer den Podcast hört und den Namen weiß, es gibt eine Forscherin in den USA, die darüber publiziert hat, wo es immer wieder darum ging, ja, man muss irgendwie für Frauen das so anpassen, dass die da irgendwie gut arbeiten können und dass das mit Familie vereinbar ist. Und die sagt ganz, ganz klar, die Arbeitswelt an sich muss eigentlich komplett verändert werden, weil solange das so läuft, werden wir uns immer in irgendwelche Rollen reinquetschen, die irgendwie 50, 60 Jahre, 100 Jahre, 150 Jahre irgendwie schon bestehen und versuchen uns da irgendwie anzupassen. Und eigentlich müssten wir das jetzt mal revolutionieren und komplett umstellen, sodass es für uns Frauen passt und für Männer passt, die Familie wollen, und für Menschen, die keine Familie wollen, auch passt. Also,
und dass das auch okay ist.
Ne? Ja,
dass,
ja, genau.
Dass da jeder nach seiner Fasson irgendwie glücklich wird.
Ja, mich ärgert immer dieses frauenfreundlich. Ich finde familienfreundlich besser, weil irgendwie, ich finde, wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der ausschließlich die Frau dafür zuständig ist, sich um die Familie zu kümmern, weil es ja durchaus auch viele Männer gibt, die gerne in Teilzeit und vielleicht auch mal mehr Zeit zu Hause verbringen wollen. Und deshalb finde ich vielleicht familienfreundlich irgendwie passender.
Und man muss ja, also wenn man frauenfreundlich sagt, denke ich auch überlegen, was bedeutet das denn? Also was sind denn dann meine Chancen als Frau in diesem Fach? Bedeutet das, dass ich Teilzeit arbeiten kann? Bedeutet das, dass ich arbeiten darf? Bedeutet das, dass ich da in gewisser Weise Karriere machen kann oder eine Führungsposition übernehmen kann? Also ich denke, das ist einfach nicht weit genug gedacht. Und dann kann man ja auch schauen, wenn man denkt, in diesem so als in Anführungszeichen frauenfreundlich bezeichneten Fach, wie sind denn da die Geschlechterverteilung? Also man sieht, klar, es gibt zunehmend viele Frauen, die im Bereich von Assistenzärztinnen und Fachärztinnen arbeiten, aber sobald man eben in höhere Ebenen schaut, also sobald man auf Oberarzt-Ebene schaut oder auch vielleicht in Führungsebene, sehen die Zahlen ja dann einfach ganz anders aus. Da sieht man ja, dass die Stellen deutlich männlich dominiert und besetzt sind.
Ich habe das für unsere Klinik einfach mal nachgeguckt. Also Stichwort Statistik. Es gibt in Deutschland Größenordnung 100.000 Medizinstudierende und davon sind 65% weiblich. 65%. Das ist das, was nachkommt. In unserer Abteilung sind auf dem Level der Weiterbildungsassistentinnen knapp 40% weiblich. Also da gibt es schon einen erheblichen Gap. Unter den Fachärztinnen sind es über die Hälfte. Also wir haben 53% Fachärztinnen. Bei den Oberärztinnen sind es nur noch 29%. Und wenn man auf der Homepage unter der Klinikleitung guckt, dann taucht da nur eine Person auf. Das bist du, Rosi.
Oh, okay.
Ja.
Dann bin das ich, macht, wie viel Prozent
bin ich da? Du bist 11%. Da geht es um Bereichsleitungen, also um Personen mit Bereichsverantwortung.
11%.
Genau. Top 10. Wenn man die Statistik von unserem Podcast anguckt, dann kann ich nur für die Hörerinnen und Hörer auf Spotify eine Aussage machen. Und da haben 45% ein weibliches Geschlecht in ihrem Account angegeben und unseren Podcast abonniert. Das finde ich, passt da irgendwie so in die Mitte mit rein. Also irgendwo zwischen Weiterbildungsassistent und Facharzt, irgendwo dazwischen ist da unser Schwerpunkt. Ich glaube, damit sind wir einigermaßen im Schnitt, was so bundesweit die Zahlen angeht. Ich weiß nicht, wer das hier ins Pad mit reingeschrieben hatte, dass es Publikationen gibt, wie sich das entwickelt hat oder wie es in anderen Disziplinen auch aussieht. Es gibt immer wieder, im Spiegel gab es zum Beispiel da mal einen Artikel, da wird mal geguckt, wie es in anderen Ordinariaten, wie es mit Professorinnen überhaupt aussieht. Da ist die Freie Universität in Berlin ganz gut, was Gleichstellung angeht. Da gibt es 186 von 493 Professuren sind da an Frauen vergeben. Also fast 38%. Und traditionell schlecht stehen technische Hochschulen da. mit dem Schlusslicht an der Technischen Hochschule in Mittelhessen mit nur 10,8% weiblichen Lehrstuhlinhaberinnen.
Also so dann wie unsere Führungsriege.
Genau.
Mit 11%, ja.
Genau. Also da, das ist irgendwie ein erkennbares Muster, obwohl es eben diese 65% weiblichen Nachwuchs gibt. Und dass da so viel auf der Strecke bleibt, dass man von 65% Absolventinnen zu 11% in Leitungspositionen kommt. Das ist irgendwie ein Problem. Wie ist es so weit gekommen? So weit kommen.
Also wenn ich kurz zu den 65% was sagen kann, was da mit reinspielt in meinen Augen, ist eine, ich erzähle mal einfach die kurze Geschichte, die ich in meiner Ausbildung erlebt habe. Also da habe ich längere Zeit auf der Intensivstation gearbeitet und hatte da eine Leitungsperson, die geäußert hat, sehr freundlich und in dem Sinne ganz wohlwollend gemeint, glaube ich, dass er eigentlich viel lieber mit Frauen zusammenarbeitet, weil die fleißiger sind. Und habe ich das in dem Moment auch noch gar nicht irgendwie als negativ wahrgenommen, die Aussage. Aber so über die Jahre habe ich mir mal angeschaut, wer so wissenschaftlich gefördert wurde von der Person. Und das waren eigentlich keine Frauen. Also es war irgendwie bekannt, dass sie fleißiger sind. Aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass auf Karriereschritten man gefördert wird, dann ist Fleiß offensichtlich nicht das, was gesucht ist. Und da bin ich nochmal kurz bei den 65%. Nummer eins, bin ich immer noch sehr irritiert darüber, wie der Zugang zum Medizinstudium aktuell ist, dass es irgendwie einen unsäglichen Numerus Clausus gibt, der super hoch angesiedelt ist und viele Interessenten, die einfach ein schlechtes Abi haben, da nicht rein können. Und wir wissen, glaube ich, auch, also ich kann da jetzt keine Statistik zu sagen, aber wir wissen, glaube ich, auch, dass halt viele sehr gute Abiturabschlüsse von Frauen gemacht werden. Und vielleicht ist es manchmal so ein bisschen, sie studieren es halt auch, weil sie es können. Weil eben das ein super Abi ist und man vielleicht noch nicht ganz entschieden ist, was ist das, was ich damit machen kann und will. Und das könnte aus meiner Sicht ein bisschen ein Grund sein, warum es dann zurückgeht, weil auch ein Teil nach oder während dem Studium nicht weitermacht, sondern was anderes macht.
Das Argument kann man aber auch umdrehen und sagen, wenn sich da schon zeigt, dass die Schülerinnen das bessere Abitur machen, also schon in der Schule besser sind.
Fleißiger.
Naja, sie sind erfolgreicher.
Erfolgreicher
also unter den Kriterien, die hier in Deutschland eben angelegt werden, um Leistungen in der Sekundarstufe irgendwie zu messen. Und dass das irgendwie dann überhaupt nicht die Dinge sind, die dann im Berufsleben da weiter ja, gefordert, gefördert, genutzt, wie auch immer werden. Ja.
Ich glaube, das Problem ist dann ganz oft, wie du auch schon sagst, das war ein Mann, der eben dann andere rekrutiert hat, um mit ihm in dieser Forschungsgruppe zu arbeiten. Und ich bin keine Soziologin, aber es gibt ja doch Phänomene wie Homosozialität, das halt einfach, also Gleiches gesellt sich gern zu Gleichem, was man ja irgendwie ganz allgemein auch so formulieren kann, dass man eben Leute nachzieht, wo man sich denkt, okay, ich suche mir jetzt jemand, der mir sehr ähnlich ist, mit dem ich zusammenarbeiten möchte und dem ich zutraue, Projekte mit mir zu führen. Und wir sind ja hier doch eigentlich deutlich in einem Rahmen unterwegs, der eben von männlichen Führungspositionen geprägt ist, die sich dann eben auch dementsprechend ähnliche Personen nachzusuchen, um mit denen zusammenzuarbeiten. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Punkt ist.
Ist ja auch das, was man häufig in der Klinik beobachtet, dass sich Männer andere, so ihre Buddies suchen und die schustern sich dann so gegenseitig auch viel zu, was sie auch an Forschungsprojekten und so haben und pushen sich halt gegenseitig extrem. Ich finde, das beobachtet man relativ häufig in der Klinik.
Ja. Und dann ist es ja auch eine Zusammenarbeit vielleicht manchmal einfach einfacher, ne? Weil da jemand ist, der ein ähnliches Weltbild hat, ähnliche Interessen vielleicht vertritt. Da muss man eben, ja, da kommt man eher zusammen und dann wählt man den einfacheren Weg.
Bis hin zu, also auch das, eine Erfahrung aus der Vergangenheit, dass man sich beim Fußball trifft.
Genau.
Und dann irgendwie so ein bisschen Betriebsfußball spielt und klar könnte man da auch als Frau mit hinkommen, ja, aber spätestens in der Umkleidekabine würde sich dann doch wieder das Ganze aufspalten. Aber da würde ich mich trotzdem fragen, warum machen Frauen es nicht genauso?
Ich glaube, Frauen sollten es einfach so machen. Vielleicht wäre das Teil der Lösung.
Da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, dass ich glaube, dass wir lange irgendwie gedacht haben, ach naja, es ist ja jetzt 2010, 2020, also jedenfalls sind wir jetzt schon mal wieder ein paar Jahre weiter mit der Gleichberechtigung. Die werden schon auf uns zukommen und uns auch mit in ihren Kreis ziehen, aber das passiert offensichtlich nicht. Und jetzt haben wir, glaube ich, so langsam die Zeit abgewartet, wo wir eingeladen werden und sollten jetzt ein bisschen mal mehr selber machen.
Ja. Und ich glaube, oft ist auch der Punkt, dass Frauen eben warten, dass sie einmal gefragt werden und dass sie eben auch versuchen, in dieser männerdominierten Umgebung einfach sich der Umgebung anzupassen. Das heißt, dass sie dann auch eben, wie du sagst, Fußball spielen oder mit das Bierchen trinken, anstatt ihre eigenen Präferenzen und Interessen in den Ring zu werfen.
Ist das die Forderung nach einer parallelen Frauenfußballmannschaft oder nach einer gemischten Mannschaft?
Nach einer gemischten Mannschaft.
Woran scheitert's?
Ja, ich glaube, es ist sehr, es ist noch ein bisschen altmodisch, dieser ganze Medizinbetrieb. Es ist einfach noch ein bisschen altmodisch. Also es wird da zwar auch immer gerne drüber gesprochen, wie familienfreundlich und Ding. Und dann, wenn es aber soweit ist, dann ist es halt doch einfacher, jemanden einzustellen, jemanden zu fördern, jemanden in wissenschaftliches Team mit reinzunehmen, der keine Kinder hat und der nicht Teilzeit ist. Das ist einfach so. Und ich glaube, dass das gar nicht, und das macht's fast noch schlimmer, immer auf der bewussten Ebene abläuft. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie aktiv da entscheiden, da kommt jetzt keine Frau hin oder so, aber es passiert halt immer noch so. Und in meinen Augen, also weil ich ja auch auf die größte berufliche Vergangenheit zurückblicken kann in unserem Team heute, ist für Frauen, und das finde ich fast ein bisschen schade, aber am meisten dadurch gemacht worden in den vergangenen 10, 15 Jahren, dadurch, dass auch Männer Elternzeit nehmen. Das heißt, das Risiko für einen Chef, einen jungen Mann einzustellen, kann ähnlich groß sein, was die Ausfallquote in Anführungszeichen jetzt oder was die Möglichkeit betrifft, dass der Elternzeit nimmt, kann ähnlich groß sein, als wenn er eine Frau einstellt. Und kein anderer Effekt oder kein anderer Grund konnte bisher da je für gefunden werden. Also wenn heute ein Chef die Wahl hat, Mann oder Frau einzustellen, ist Elternzeit ein Punkt, wo man sagen würde, da haben sie wenigstens gleiche Chancen, was das betrifft.
Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, was du eben gesagt hast, ist, dass viel auch einfach unbewusst passiert. Also um dein Bild wieder aufzugreifen, vielleicht ist auch unbewusst oft die Idee, dass man denkt, Mädchen können halt nicht Fußball spielen. Oder die wollen es vielleicht gar nicht, ne? Und wir sind ja alle irgendwo auch geprägt und haben Vorstellungen, wie gewisse Positionen zu besetzen sind. Und geht man jetzt vielleicht von Schulbildung oder von medialer Prägung aus, hat man wahrscheinlich doch oft das Bild, wenn man einen Professor oder eine Führungspersönlichkeit sieht, hat man doch oft eigentlich so einen ehrwürdigen Mann mit grauen Haaren vor sich, ne? Aber da sieht man eigentlich selten unbewusst eine Frau, wenn man mal tief in sich geht.
Na, das passiert ja schon im Patientenzimmer, also ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist, dass ihr immer als Schwester angesprochen wurdet und nicht als Ärztin wahrgenommen werdet. Also das ist also häufig bei älteren Patienten der Fall, aber da wird man als Frau gar nicht als Ärztin wahrgenommen.
Was macht das mit euch?
Also wenn man es freundlich formulieren will, sorgt es für Irritationen. Man kann oder man wird vielleicht sogar wütend. Also ich finde, irgendwann ist man so ein bisschen abgeklärt und schmunzelt einfach drüber, weil es ja regelmäßig vorkommt, ne? Und das ist jetzt vielleicht am Patientenbett, das kann auch passieren, wenn man mit einem Pfleger dasteht und ein ärztlicher Kollege kommt und spricht als allererstes auf Intensivstation den Pfleger an und denkt, das sei der ärztliche Kollege, ohne auf die Idee zu kommen, dass vielleicht auch mal selbst gemein sein könnte. Na, also ich finde, am Anfang ist man wütend und irgendwann zuckt man so ein bisschen mit den Schultern und schmunzelt in sich hinein. Aber
eine Strategie, wie man da, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ich bin hier auf vermintem Terrain unterwegs.
Du wolltest es so.
Ja, ich wollte das so. Bin mir auch bewusst, dass ich heute Worte ganz besonders vorsichtig wähle. aber was kann man denn machen, um aus diesen stereotypen Rollenbildern, die Patienten vielleicht mitbringen, da wieder rauszukommen? Oder dass man wahrgenommen wird eben als Ärztin und in dem Moment als vielleicht ja ärztliche Teamleitung?
Also ich glaube, da kann man nur steter Tropfen hüllt den Stein. Also ein ganz großer, wichtiger Schritt ist wirklich, es nicht persönlich zu nehmen, weil das wirklich viel Kummer erzeugt, so in den ersten Jahren, wo man irgendwie stolz drauf ist, man hat irgendwie sein Studium absolviert und man ist irgendwie Assistenzarzt oder Assistenzärztin, in dem Fall ja Assistenzärztin, und möchte da irgendwie seinen Job gut machen und das frustriert irgendwie so, weil es immer wieder passiert. Und wenn man sich dann einfach dagegen so ein bisschen abschottet innerlich im Sinne von, dass man es nicht persönlich nimmt, sondern einfach, das ist halt jetzt Sicht des Patienten, würde ich einfach nur immer sagen, nein, ich bin die Frau Doktor oder ich bin die Ärztin oder
ja.
Und dann zur Tagesordnung übergehen. Den meisten ist es dann ein bisschen unangenehm. Manchen ist es aber auch, glaube ich, wurscht.
Es gibt auch die, die danach immer wieder, dann sagen sie, ach so, ja wirklich. Und dann 10 Minuten später sind sie wieder Schwester und dann, ja, das und dann entschuldigen sie sich ganz oft. Also das ist, wie gesagt, passiert halt häufiger tatsächlich bei älteren Patienten. Und ich glaube, die kommen, also es war ja früher schon auch häufiger so, dass eben Männer häufiger die Ärzte waren und Frauen eben häufiger die Krankenschwestern. Und das ist halt eben, das ist einfach was sich irgendwie einfach auch ein bisschen wandelt. Und ich glaube, gerade für so ältere Patienten, denen fällt das sehr schwer, das in ihrem Kopf ja damit zu vereinbaren.
Aber dann wäre die Lösung ja ganz einfach. Dann müssen wir einfach nur noch ein bisschen warten. Und dann gibt es einen
biologische Lösung.
Biologische Lösung, dann gibt es einen Generationswechsel und dann ist alles okay.
Ich glaube, auf der Ebene mag das vielleicht funktionieren. Ich glaube, wenn es um Führungspositionen geht, da gilt es, aktive Schritte eben zu wagen. Also da nützt es nichts abzuwarten, bis mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Da gilt es vielleicht, aktive Schritte zu wählen und wirklich Frauen aktiv in diese Positionen zu befördern, weil ich fürchte, da wird sich auf natürliche Art und Weise nichts ändern. Ich sehe nicken, man hört es sonst nicht, denke ich.
Es gibt so ein paar Programme, die ins Leben gerufen worden sind, um eben ganz gezielt Frauen in Führungspositionen zu heben. Da hat die ESAIC, wie sie jetzt heißt, hat da ein Programm, was sich damit beschäftigt. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wie das genau heißt. Gender Equity Committee, die sich da eben dann eine Initiative auf die Fahnen geschrieben haben. Es gibt so ein paar kleine Vereinigungen, so ein komisches Wort, passt nicht so richtig. Fußballmannschaften beschreibt es am Ende am besten, aber eben ja so ein paar Leute, die das Problem erkannt haben und daran was drehen wollen. Im englischsprachigen Raum aus der Notfallmedizin gibt es Feminem, die eben Frauen der Notfallmedizin vertreten und deren ja auch vernetzen, die genau diesen Netzwerkaspekt pushen oder großziehen wollen. Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite irgendwie Artikel in der FAZ, die sagen, wir brauchen eine Männerquote, weil uns eben 65% Absolventinnen drohen und damit der alte, weiße, grauhaarige Cis-Mann irgendwie abgedrängt wird.
Wobei man ja dazu sagen muss, dass die Voraussetzungen, zu einem Medizinstudium zugelassen zu werden, sind ja für alle die gleichen. Also und da gibt es, und das ist ja völlig unabhängig davon, ob man nun Männlein, Weiblein oder irgendetwas anderes ist, die Voraussetzungen sind für alle die gleichen. Und ich glaube, wenn es aber um Bewerbungsgespräche geht und um, dann kann ja jemand, der jemanden anderen einstellt, schon auch nach seinem persönlichen Gutwill irgendwie entscheiden, wen er denn jetzt nun einstellen möchte. Und die Voraussetzungen fürs Studium sind ja, also weiß ich nicht, da eine Quote einzuführen, das wäre ja dann tatsächlich eine Bevorteilung von einem Geschlecht gegenüber dem anderen.
Das ist, glaube ich, die alte Diskussion, ob das eine Bevorteilung ist oder ob das ein Aufheben von Benachteiligungen ist. So ein bisschen wie mit Impfpässen und Testzwängen, was ja irgendwie gerade hochkocht. Aber ich glaube, das ist Teil der Diskussion. Wer eigentlich der Benachteiligte ist. Uns hier in unserer Runde ist es eigentlich. Oder wer der Bedrohte ist oder wer was aufzuholen hat.
Man könnte ja auch nochmal überlegen, wann kippt denn dieses Verhältnis, oder wir haben ja schon gesehen, wann es ungefähr kippt. Also solange mehr oder weniger objektive Kriterien herrschen für die Beurteilung der Personen, also Abiturnote, Studium, bestandene Scheine und so weiter, haben wir da einen hohen Anteil von Frauen mit 65%. Und wenn es dann um Dinge geht, also klar, für die Facharztausbildung oder sowas gibt es bestimmte Grundlagen, die erfüllt werden müssen, aber es gibt keine, wie soll ich sagen, keine Beurteilungen mehr in dem Sinne. Es gibt eine Facharztprüfung am Ende der 5 Jahre, aber wie sieht das denn aus während dieser 5 Jahre? Also da geht es dann vielleicht doch mehr drum, ach, der ist mir sympathisch oder der ist eben auch ein Mann, so ungefähr, als dass man wirklich guckt, wer kann jetzt wirklich die Strukturformel von Propofol mal so aus der Hand aufzeichnen, dann wären die Frauen vielleicht weiterhin sehr weit vorne oder auch nicht, jetzt als Beispiel. Aber das könnte ein Grund sein, warum es dann halt kippt, dass es eben keine, ja, dann sind wir ja auch wieder bei den Anteilen bei Oberärzten und Oberärztinnen und sowas. Irgendwann kommt dann natürlich auch sowas wie Forschung und so mit rein, aber in der Weiterbildung der Assistenten, wo ist da irgendwie die Möglichkeit, sich als Frau oder auch als Mann zu zeigen, als jemand, der wirklich gute Arbeit abliefern will?
Also die Forderung nach einem objektiven Assessment, dass man einfach sagt, hier, der oder die bringt die und die Leistung in Relation zur Peer Group.
Also
sowas wie Ola oder...
Ja, also sagen wir mal, es wäre doch mal interessant zu schauen, wie sich's dann verhält. Also so will ich es mal formulieren. Weil das... könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum das so abfällt, ja, mit den 65% während des Studiums und dem dann geringeren Anteil in der Arbeitswelt.
Ja, vor allem in Führungspositionen.
Ja, und da sind wir eigentlich bei einem ganz allgemeinen Thema, da kann man wieder mit dem, wahrscheinlich werden viele jetzt die Augen rollen, wenn man von einer Quote anfängt, wo man sagt, wir wollen ein gleiches oder ein ähnliches Verhältnis von Oberärztinnen und Oberärzten, aber ich glaube auch, diese Quote wäre wichtig, einfach um die eingefahrenen Strukturen zu ändern und eben vielleicht andere Sichtweisen und eine Diversität mit reinzubringen. Einfach, ich glaube, dadurch wäre schon vieles aufgehoben, weil eben auch die Frau als Führungsperson anders wahrgenommen wird und anderen Einfluss nehmen kann auf die Strukturen. Also ich halte das eigentlich mit für die wichtigste Lösung.
Puh, jetzt erschrecken schon viele wieder. Mhm.
Jetzt wollte ich wieder ausschalten, ich sehe es kommen.
Wichtig ist, dass die Leute erstmal einschalten. Das ist das, was gezählt wird. Nein, aber wenn man sich so ein bisschen die Statistik in unserer Abteilung anguckt, dann bahnt sich das ja irgendwie an. Also, dass der Fachärztinnenanteil doch schon ziemlich hoch ist. Und die nächsten Führungspersönlichkeiten rekrutieren sich ja hoffentlich aus den Fachärztinnen. Dann geht natürlich die
Glaubst du das?
Dann geht irgendwie wieder die Klammer auf mit dem Bias, wer da in welche Arbeitsgruppen irgendwie reingeholt wird. Wenn ich so durch die Reihen der Fachärztinnen und Fachärzte blicke, ich weiß nicht, wie ich das vorsichtig formuliere, da sind auch viele, die auf diesem Level verweilen, ohne das bewerten zu wollen, aus welchem Grund auch immer.
Aktiv oder passiv.
Aktiv oder, ja, vielleicht auch genau, weil sie nicht weiterkommen, weil sie genau dieses Problem haben, dass sie die
gläserne Decke erreicht haben.
Dass sie die gläserne Decke genau. Bei Männern heißt es das Peters-Prinzip. Mhm. Dass man so lange befördert wird, bis man überfordert ist. Was das heißt, dass alle unsere Vorgesetzten
völlig
überfordert sind. Wenn es da nicht mehr weitergeht. Ja.
Ja, ich glaube, also ich weiß manchmal nicht, es kann ja auch sein, dass manche wollen vielleicht auch aktiv nicht in eine Führungsposition, weil dann eben auch gewisse Dinge, also man muss, ich weiß nicht, Rosi, du bist ja die Einzige von uns, die sich eben jetzt in so einer Position befindet, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass viele Frauen sich auch sagen, okay, mein Privatleben ist mir halt eben auch sehr, sehr wichtig und dann ist da eben, glaube ich, auch dieser Cut erreicht, dass man dann eben nicht in Führungspositionen angehoben wird sozusagen. Und das wäre halt wieder, wo man einfach strukturell bei einem Problem wäre, dass eben in der Medizin einfach der immer verfügbare, immer arbeitende Arzt oder die immer arbeitende Ärztin, das ist, glaube ich, das immer noch das Idealbild. Das hinkt ja mehrere Jahre hinterher eigentlich dem, was zeitgemäß wäre. Und ich glaube, von dem Punkt müsste man eigentlich abrücken, damit auch mehr Frauen vielleicht auch aktiv in Führungspositionen wollen.
Aber ich glaube, was du sagst, trifft inzwischen auch für Männer zu. Ne? Ja. Also es wäre ja gefährlich zu sagen, Frauen wollen mehr Freizeit und legen mehr Wert auf ihre Familie. Klar, ja, das ist was, was sicher unter gesellschaftlichem Druck irgendwo vorgegeben wird. Aber ich denke, das ist was, was für Männer wie Frauen ebenfalls gilt. Und genau, also deswegen muss man da, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, das stimmt. Also das wollte ich auch gar nicht damit sagen, aber ich glaube, für viele ist halt eben das, was sie dann auch wirklich einfach abwägen. Und das gilt für Männer genauso wie für Frauen aktuell, ja.
Rosi, was ist denn der Preis, der Führungsperson? Was kostet es dich persönlich, privat? Ja, klar, du sitzt hier an einem Sonntagnachmittag und draußen die Sonne scheint. Hier mit mir.
So wie ihr auch.
Ja, ich bin in Elternzeit.
Stimmt. Das ist eine komische Frage. Also ich würde es gerne andersrum anfangen. Ich würde gerne auf das eingehen, was Anni gesagt hat, weil das ist eine Beobachtung, die ich auch mache, wo ich irgendwie Kolleginnen habe, die vielleicht auch nicht aktiv gefragt worden sind, die aber durchaus in Frage kämen in meinen Augen, aber die schon so ein bisschen abwinken, bevor es überhaupt losgeht und sagen, nee, und die Verantwortung und hin und her. Und da bin ich auch in einem Zwiespalt, da bin ich manchmal auch ein bisschen sauer drüber, weil es eben genau der Punkt ist, wenn wir nicht mehr werden, dann wird es immer schwierig sein. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist in diesem Thema, wir brauchen Role Models für das Ganze. Und als ich anfing mit meiner, ich habe noch in einem anderen Haus AIP gemacht, da gab es so ein, zwei Rollenvorbilder. Aber als ich an der Uniklinik anfing, gab es das nicht. Es gab irgendwie keine, oder ist fast ein bisschen blöd, es gab eine einzige habilitierte Oberärztin, die sich irgendwie ein Jahr später das Leben genommen hat, weil irgendwie eine Karriereproblematik war und so weiter. Also konnte man jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt was ist, wo ich sage, das wäre mein Vorbild. Und dann kamen weitere Frauen dazu, aber weil das dann immer nur so Einzelpersonen sind, waren das dann zum Beispiel einmal dann jemand, der eben kinderlos war, dann denke ich wieder, naja, das ist jetzt auch irgendwie nicht das, was, also wir brauchen einfach mehr verschiedene Vorbilder und was ist der Preis dafür? Also ich glaube nicht, dass ich besonders repräsentativ bin, weil ich einfach diesen ganzen Forschungsanteil in meinem Werdegang nur wirklich sehr gering vertreten habe. Ich war halt immer sehr klinisch orientiert und habe halt noch mal ein bisschen den Schwerpunkt gehabt auf eher so Soft-Skill-Dingen, die mir wichtig waren, die aber auch ja zunehmend ein bisschen Interesse wecken. Und ich finde, also ich finde, der Preis ist okay und es ist eben, ich habe auch Privatleben und das geht auch, aber wahrscheinlich ist es schwer, auch in Führungspositionen zu sein mit männlichem Geschlecht, eben eine Abgrenzung herbeizuführen und zu sagen, eben wie Anni sagte, wir sind halt allseits verfügbar und so weiter, und das einfach zu sehen, dass das nicht sein muss und dass nicht die Welt untergeht, wenn man mal sagt, nee, also jetzt ist Zeit nach Hause zu gehen und am nächsten Tag ist auch noch die Möglichkeit, was zu arbeiten. Aber ich glaube, dass dieses Wollen und irgendwie auch Verantwortung übernehmen wollen und was sich mir dann immer so darstellt, ist, ich kenne mehr, also Männer und Frauen, die ein Jahr in der Forschung sind und in der Zeit keine Dienste machen oder sowas. Die kommen nach einem Jahr wieder, gehen ganz normal in OP und machen ihre Narkosen. Aber ich kenne ganz viele Frauen, die ein Jahr Elternzeit hatten und die wiederkommen und sagen, oh, ich traue mich irgendwie nicht, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Und ich dann sage, wieso glaubst du, dass du das nicht mehr kannst? Ja, du warst ein Jahr weg, jemand anders war auch ein Jahr weg. Das ist auch so ein Selbstvertrauen, was eben vielleicht bei Männern doch nochmal anders ausgeprägt ist als bei Frauen, auch nochmal so ein bisschen auch das im Wandel, wie bin ich groß geworden, hat man mich gefördert, hat man mir immer was zugetraut oder war ich eher drauf gedrillt, dass ich irgendwie bescheiden rüberkommen soll, und Bescheidenheit ist ja wirklich wo man auf Karriereweg am besten ganz verzichten sollte.
Wobei ich finde Bescheidenheit sehr anästhesiologisch.
Wann glaubst du, dass das Bescheidenheit ist? Kluge Zurückhaltung.
Understatement, ja.
Oder Understatement, genau.
Hoffe ich zumindest, dass wir so rüberkommen.
Gab es eine persönliche Frage an dich, und das können wir ja auch im Zweifel, wenn wir nicht rausschneiden, ja. Aber gab es für dich, hast du das irgendwann mal so empfunden, dass es für dich Hürden gab, eben an die Position zu kommen, auf der du jetzt bist?
Ja, aber das hat, ich glaube, in meinem Fall würde ich das immer, wenn ich zurückblicke, sagen, dass es viel damit zu tun hat, dass ich eben, ja, dieser wissenschaftliche Weg, dass das nicht meins war. Und ich weiß nur, dass ich zu einer Zeit, als ich auch eine junge Fachärztin war und schon eine Weile auch als Fachärztin gearbeitet habe, habe ich in einem Personalgespräch gesagt, ich bin jetzt so und so lange Fachärztin und ich würde eine Oberarztposition anstreben. Und dann hat man mir genau das gesagt, sie forschen nicht, also sie war keine Chance. Und ja, dann bin ich nochmal kurz ausgeschert, habe nochmal ein paar Jahre in der Niederlassung gearbeitet und hatte gleichzeitig meine Stelle noch hier. Und dann gab es irgendwann die Situation und da muss ich auch sagen, es war dann, weil die Situation so war, dass man jemanden gut gebrauchen konnte für den Bereich, der Erfahrung hatte im ambulanten Operieren. Deswegen hat's gepasst und es war auf gar keinen Fall so, dass jemand gesagt hat, also für Frau Lupion, da wollen wir jetzt mal eine schöne Oberarztstelle irgendwo schaffen. Das ist halt das, wo ich auch denke, wenn ich das mal am Anfang meiner Arbeitsphase gewusst hätte, dass man eben nicht warten soll, dass jemand einen fördert. Es sind Leute nett zu einem, aber gefördert wird man nicht unbedingt als Frau, weil man immer so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also ich habe das, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, dass man halt oft, oder ich hatte oft so das Gefühl, ach, das Mädchen kann doch zufrieden sein, ja, kann doch zufrieden sein mit einer schönen Facharztstelle an der Uni und so. Und dann denke ich, ja, und wenn ich es aber nicht bin, was ist denn dann, wenn ich mehr will?
Und da ist man ja, glaube ich, da ist man dann bei so ganz allgemeinen Bildern, wo wir uns alle nicht von frei machen können, wie Frauen so sind oder wie Frauen zu sein genau haben sollen, ne? Also vielleicht eher zurückhaltend, bescheidend, auch wie zu dir gesagt wurde, Frauen sind fleißig, das ist ja eine Aussage selber, wo man schon irgendwie stutzen kann, wo ich denke, wieso, wer hat mir das jetzt eigentlich in die Genetik geschrieben, ne? Also selbst das sollte man ja schon hinterfragen und ich glaube, indem man in solchen Rollenbildern gefangen ist, tut man sich schwerer und da würde sicherlich aber auch ein höherer Anteil an Frauen in den Führungspositionen einen angenehmeren Rahmen schaffen, um eben auch unterschiedliche Charaktere zu fördern. Einfach um halt irgendwie auch einen neutraleren Rahmen zu schaffen, wo Männer und Frauen mit verschiedenen Herangehensweisen ihre Kompetenzen und ihre ja Fähigkeiten ausleben können, wie die auch immer sein mögen. Also ich weiß nicht, ob Frauen unbedingt fleißiger sind.
Ich bin sogar sicher, dass es einfach fleißige und faule Frauen, ja, gibt,
eben,
und fleißige und faule Männer.
Also deswegen, ja, diese Aussage ist ja auch schon schwierig.
Ja.
Jetzt guckt ihr mich alle ganz erwartungsvoll an. Ich würde an der Stelle einen Schwenk machen. Caro hat in der Vorbereitung ein paar Zeitungsartikel,
da muss ich auch gerade schon dran denken, eigentlich, ja,
geschickt. Das ist hier aus der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube, das ist alles, und das ist anderes die Zeit. Mhm. Der Titel von dem, also der eine plakative Titel, der heißt Ärzte und Affen. Mediziner verhalten sich im OP wie alle anderen Primaten auch.
Keine Überraschung.
Ja, da kommen wir von den geschlechterspezifischen Vorurteilen auch so ein bisschen zu den fachspezifischen Vorurteilen. Vielleicht zusammengefasst steht in den Artikeln, das sind mehrere, die fußen auf richtig echten, harten wissenschaftlichen Betrachtungen, wie die interpersonellen Dynamiken in so einem OP-Team eigentlich funktionieren. Und unterm Strich ist das so ein typisches Rudelverhalten aus so einer, ja, Primatenfamilie mit irgendwie so einem Alpha-Männchen und ein paar anderen Männchen, die in der Rangfolge weiter unten stehen und von oben wird nach unten gebissen. Und es gibt irgendwie nur durch Konflikt und Krieg einen Weg nach oben. Und da muss man sich irgendwie als Frau in diesem Primaten-Patriarchat behaupten. Ist aus eurer Perspektive an dem Bild was dran? Wie funktioniert ein OP für euch Frauen? Ja, ich bin ja aus meiner Männerperspektive bin einer von diesen Silberrücken. Nein, ich bin kein Silberrücken, ich bin irgendwie so ein Dazwischen.
Du hast noch Potenzial. Ich glaube, die Quintessenz aus dem Artikel ist, dass gemischte Teams besser funktionieren und dass in gemischten Teams weniger diese Hackereien entstehen. Also dass quasi dieses Dominanzverhalten gebessert wird, wenn verschiedene Geschlechter am Tisch stehen, um es gemäßigt zu formulieren. Und ich glaube, das ist das, was man daraus auch mitnehmen soll, ne? Dass es auch eine Chance ist. Also nicht nur, wie du gesagt hast, dass es eine Bedrohung ist, wenn jetzt die Frauenquote steigt, aber sondern dass es auch einfach eine Chance für alle Beteiligten ist. Aber um jetzt auf deine persönliche Frage zurückzukommen, also klar, wenn man es überspitzt betrachten könnte, ich hatte diesen Artikel gelesen und habe den einem Bekannten geschickt und die Antwort war, also Caro, ich sehe dich irgendwie nicht in diesem Affenzirkus, was machst du da eigentlich? Also ich kann mir schon vorstellen, in so Stresssituationen wird oft eben auch über Lautstärke einfach argumentiert und auch von oben nach unten vielleicht teilweise getreten. Also ich schätze mal, es ist schon ein bisschen was dran. Also da sind ja, glaube ich, auch 200 Operationssettings beobachtet worden und objektive Skalen daran angelegt worden. Und ich denke, jeder, der schon mal in einem OP gestanden hat, muss so ein bisschen schmunzeln und denkt sich, ähnliche Momente haben wir schon mal irgendwo erlebt.
Gibt es da Dinge, die euch also besonders sauer aufstoßen im OP? Also was, wo es für euch eine rote Linie gibt, die ihr nicht bereit seid oder hinter der ihr euch nicht versteckt, wo ihr hinterm Tuch aufsteht und sagt, bis hierhin und nicht weiter?
Ja, ich hatte tatsächlich so einen Moment, wo ich so ein bisschen mich dann auch eingeschaltet habe. Es stand der Operateur, stand am Tisch und es war eine Studierende mit dabei zum Haken halten und ich glaube, für manche ist das schon in dem Moment eine pure Stresssituation. Ne? Da steht man da, man hat kein Blut im Kopf, es ist warm, man sieht Dinge, die man nicht sehen wollte und man muss sich körperlich anstrengen. Und der Operateur fragte die Studierende, ob sie denn einen Freund hätte, das wurde dann verneint. Die nächste Frage war, auf was für Männer sie denn stehen würde und genau, und ob ihr denn Herr so und so gefallen würde. Das war der Moment, wo ich dann übers Tuch geguckt habe und gemeint habe, ich glaube, ich würde dieses Gespräch ja jetzt gerne beenden. Also das war eigentlich mit die eindrücklichste Situation, die ich im OP erlebt habe, was so etwas angeht.
Okay, ja.
Ja, danke, dass du da eingeschritten bist. Krass. Ich kann dazu gar nichts sagen.
Also ich versuche mir das jetzt auch nochmal so ein bisschen so Revue passieren zu lassen, so die Jahre. Ich glaube, dass ob die Mann-Frau-Konstellation, ob das mir mehr ausmacht als die Chirurg-Anästhesie-Konstellation, weil da habe ich mehr Probleme mit gehabt über eine ganze Zeit, dass man, also was mir immer sauer aufstößt heute, wie vor 10, 15 Jahren immer noch, Anästhesie, ja, also quasi dieser Oberbegriff, die absolute Faulheit, sich den Namen des Anästhesisten zu merken und das fand ich jetzt rückblickend schwieriger. Ich glaube, ich habe aber auch die Besonderheit, ich bin ja schon sehr lange hier, ich kenne natürlich die Leute auch schon sehr lange, dass ich das vielleicht nicht mehr so empfunden habe, diese Mann-Frau-Konstellation, Problematik mit Primatenverhalten im OP. Aber nachvollziehen kann ich das gut. Also ich ganz so extrem habe ich es jetzt noch nicht erlebt, aber ja, als hakenhaltende Studentin oder Jungassistentin hat man es nicht immer leicht. Ist das auf Anästhesietuchseite auch so? Überlege ich mir gerade.
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch.
Ehrlich gesagt. Also.
Ich glaube, wir kriegen das nicht so mit, weil das kleinere Teams sind. Ne?
Ja. Weil die immer nur, wenn dann zu zweit im Saal stehen. Ja.
Ist schon sehr intim dann.
Aber das ist ja auch nochmal was für die Zukunft. Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sind wirklich die gemischten Teams. Und unabhängig von jetzt der medizinischen Konstellation gibt es da ja einige Studien zu, ein höherer Frauenanteil in Aufsichtsräten und sowas, dass das wirklich dazu wohl geführt hat, dass auch Konferenzen und Ähnliches deutlich sachbetonter ablaufen, seit Frauen dabei sind, weil dann irgendwie nicht so komisch rumgequatscht wird, sondern man wirklich ein bisschen mal am Sachthema bleibt. Das kann ich mir im OP genauso gut vorstellen. Also ich glaube, dass das durchaus was ausmacht. Also wie da im Artikel ja so ein bisschen rauskam, dass zu viele Männer dann auf einem Haufen und dann vielleicht eine Frau dazwischen, dass das dann zu seltsamen atavistischen Verhaltensweisen führt. Aber wenn das so ein bisschen gemischt ist, dass das dann durchaus zu produktiveren Konstellationen führt.
Und ich glaube, das wird auf beiden Seiten funktionieren. Ne? Also um jetzt die armen Männer so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich glaube, ein reines Frauenteam funktioniert auch weniger gut als ein gemischtes Team. Also Ich glaube, die Kombination aus beiden schafft eine gute neutrale Ausgangsbasis.
Ja, und ich will nochmal betonen, dass ich das wichtig finde, dass Grenzüberschreitungen nicht toleriert werden dürfen irgendwie, sondern dass klar gemacht werden muss, jetzt ist hier gerade was passiert, was man so nicht im Raum stehen lassen kann oder wie es nicht weitergehen kann. Und das muss irgendwie in alle Richtungen klar und deutlich kommuniziert werden.
Absolut.
Und ich glaube, das passiert auch manchmal zu wenig und dass man sich da aus genau diesen hierarchischen Primatengründen nicht traut, da den Mund aufzumachen. Aber ich glaube, das ist super wichtig, da ein Bewusstsein überhaupt zu schaffen, weil viele das wahrscheinlich gar nicht merken,
genau, also ich glaub,
was gerade für ein Mist passiert.
Ja. Also oft fehlt einfach die bewusste Wahrnehmung, ob das jetzt gerade okay ist oder nicht. Und die betroffene Person realisiert es im schlimmsten Fall selbst nicht oder traut sich eben nicht, was zu sagen dazu. Gerade wenn da die Hierarchien so deutlich geklärt sind. Ja.
Aber da kann man ja auch eine eigene Sendung drüber machen, muss man sagen.
Das stimmt. Also.
Das müsste in so eine Sendung rein.
Ja, also. Ich weiß nicht, das ist. Muss es so hierarchisch sein in der Medizin? Muss es so sein, dass man als, ich glaube, da ist in der Anästhesie jetzt gar nicht so sehr, da kann wahrscheinlich Caro mehr zu sagen, aber in der Chirurgie muss es so sein, dass man als abhängige Assistenzärztin darauf angewiesen ist, dass der Chef einem die OPs zuteilt, die man machen muss, um einen Facharzt machen zu können. Geht das nicht auch anders? Weil man ist in dieser abhängigen Position ganz extrem, ja, um wirklich weiterzukommen, dem Wohlwollen da ausgeliefert. Und gibt es da nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten?
Also genau, also wenn wir gerade von Chirurgie sprechen, ich glaube, da wäre es wirklich notwendig, was Ausbildung und operative Ausbildung angeht, dass da objektive Kriterien geschaffen werden, dass jeder die gleichen OP-Zahlen erfüllt und nicht, dass auf Goodwill des Planes eben die Operationen zugeteilt werden, weil da geht es ja schlussendlich darum, wenn es um eine chirurgische Karriere geht, einfach auch zur Operateurin ausgebildet zu werden und nicht zur fleißigen Stationsärztin. Also da müssen sicherlich objektivere Kriterien greifen.
Wo haben wir im Krankenhaus noch geschlechterspezifische Probleme?
Also wenn ich das nochmal kurz einfügen darf, ich habe auch noch mal ein bisschen gegoogelt und habe einfach mal Anästhesistinnen eingegeben. Und da kommen zwei Top-Antworten. Das eine ist, Anästhesistinnen haben bei akuten depressiven Episoden noch mal die Nase vorne vor Anästhesisten. Na, das baut mich ja auf.
Ja, super.
Ja, also sie sind besonders suizidgefährdet, ja. Der Anästhesist an sich schon sehr suizidgefährdet ist. Und dann war aber auch mal wieder spannend, Berufsverbot für Schwangere. Gewerbeaufsicht hat da jetzt irgendwie das letzte Wort, sich dazu zu äußern, ob eine schwangere Frau in einem OP-Saal Narkosen machen darf oder nicht. Also da gibt es dann nochmal eine Revision vom Mutterschutzgesetz von 2018. Da ging es dann irgendwelchen Wortlaut, dass wenn ein volatiles Anästhetikum eventuell toxisch sein könnte und dieser Könnte-Begriff, also es gibt wohl gar keine Hinweise dafür, dass es in diesem Ausmaß toxisch ist oder reproduktionstoxisch heißt es ja in dem Fall. Aber das Könnte ruft dann das Gewerbeaufsichtsamt auf den Plan und dann sagen die, nö, also wenn es könnte, dann darf da eine Anästhesistin nicht arbeiten, wo ein volatiles Anästhetikum verwendet wird. So, das ist dann schon wieder keine Chancengleichheit mehr in der Facharztausbildung, wenn jemand eben noch keinen Facharzt hat und möchte das machen und die Situation ist eben so, dass da Narkosegase angewendet werden, dann ist eine Schwangere, darf da nicht mehr beschäftigt werden. Sind wir wieder beim Ding, kann man ja TIVA machen, dann ist wieder der Punkt, naja, damit wenn man in einem Bereich TIVA macht, wo es sonst nicht üblich ist, weiß dann auch jeder Bescheid und so. Also das sind so Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Also wenn es wirklich erwiesen ist, dass das alles praktisch völlig unwahrscheinlich ist, warum es dann trotzdem immer noch so ein Hemmschuh ist. Und dazu die Tatsache, was ist denn mit der Frühschwangerschaft? Was ist denn, bevor ich weiß, dass ich schwanger bin, laufe ich in dem Saal rum und das Sevoflurane bläst aus allen Ecken raus. Das ist ja wahrscheinlich die sensiblere Phase. Hm. Da kräht kein Haar nach. Also heißt das, Anästhesistinnen besser gar nicht in Sälen mit volatilen Anästhetika. Und was macht es auf die Spermien?
Mit Verhütungsnachweis.
Oder das, mit Verhütungsnachweis. Oder was macht es eigentlich auf die Spermien? Also das ist was, es ärgert mich, weil ich finde, es geht da um Haarspaltereien. Ich möchte vorweg sagen, ganz wichtig ist mir, dass jemand, der Mutter wird geschützt wird vor Dingen, die gefährlich sind. Aber wenn wir Gefahren ausschließen können, habe ich den Eindruck, dass einem oft irgendwie so ein Hemmschuh verpasst wird. Also ich habe in meinen beiden Schwangerschaften war ich jeweils auf der Intensivstation tätig und dann hat mir der Betriebsarzt in einem der Gespräche untersagt, dass ich mit dem Notfallpieper loslaufen darf. Und dann habe ich gesagt, wieso darf ich nicht mit dem Notfallpieper loslaufen? Weil das zu viel Stress ist für mich. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Beruf. Ich habe keinen Stress, aber ich habe Stress, wenn sie mir das verbieten, weil ich darüber sauer bin, weil das eine ungerechte Behandlung ist. Und solche Gespräche möchte ich nicht mehr führen irgendwie. Also möchte ich auch nicht, dass andere die führen müssen. Ich finde es eine Benachteiligung unter dem Deckmäntelchen. Wir meinen es gut, das Mädchen kann doch zufrieden sein. Entschuldigung, wir wollten ja gar nicht emotional werden.
Ja, naja, und dann geht's ja in vielen Fällen noch weiter, ne? Also auch wenn man sich mit Leuten in anderen Häusern unterhält, ich hatte mit einer Oberärztin aus einer anderen Uniklinik gesprochen, die gemeint hat, sie war schwanger und hat dann dauerhaft in der Prämedambulanz eben gearbeitet, was ja so ein Klassiker ist, wo man eben in Bereiche abgeschoben wird, wo man sich auch herzlich bedankt, ne? Also und ich denke gerade das, also entweder, wie du auch schon sagst, es gibt überhaupt keine harten Kriterien, dass gewisse Tätigkeiten nicht ausgeführt werden können und selbst wenn es irgendwie aus gewissen Gründen nicht möglich ist, gibt es ja auch ganz andere Bereiche, wo man diese Zeit als Chance nutzen könnte, indem man Frauen eben in dieser Zeit an Forschung heranführt oder indem man sie in Qualitätsmanagement einbindet oder in der Lehre verstärkt einsetzt, was sie gerne machen möchte. Ja. Und dass man nicht eben diese Schwangerschaft schon als Zustand der Zumutung sieht, wo man denkt, man packt diese Frau in Watte, sperrt sie weg
man
und
muss sich
stellt
sich
halt.
Selbst schützen. Ja. Genau.
Genau. Also
sind ja hysterisch, ist ja klar.
Natürlich.
Ja, hormongesteuert, hysterisch, ne?
Genau.
Ich bin Mitglied im BDA, im Bund Deutscher Anästhesisten. Mhm. Nicht im Bund Deutscher Anästhesistinnen. Seid ihr da auch drin? Und wie seid ihr da reingekommen?
Ja, ich frage mich auch, wie ich da überhaupt beitreten durfte. Ich denke mir auch immer, also man könnte dieses sprachliche Problem, was du ansprichst, wobei sicher ein Teil der Hörerinnen auch wieder mit den Augen rollen wird, ganz leicht damit umgehen, indem man einfach sagen würde, Deutscher Bund für Anästhesiologie, dann müsste man gar kein Sternchen, Bindestrich oder gar die weibliche Form mit einfügen.
Man könnte Bund der Anästhesiologie, müsste man BDA noch nicht mal ändern.
Ja.
Ja.
Wunderbar. Genau, und ich finde es aber, wenn du es ansprichst, eigentlich auch ein wichtiges Thema, weil uns ja die Sprache in dem Fall schon zeigt, dass dass Frauen noch irgendwie unterrepräsentiert sind. Also es passiert ja auch im klinischen Alltag einfach sehr oft, dass man als Arzt, Anästhesist, Notarzt, was auch immer bezeichnet wird, sich denkt, also ich fühle mich hier eigentlich gerade nicht angesprochen. Ne? Also ich ertappe mich dabei, wenn ich im Saal Narkose mache und einen Team-Time-Out-Bogen unterschreibe, wo ich als Anästhesist unterschreiben soll, dass ich jeden Morgen einen Strich setze und Anästhesistin darunter schreibe. Das interessiert wahrscheinlich niemanden, ne? Aber also das sind so Punkte, wo ich mir denke, da hinkt die Medizin deutlich hinterher und das sind ja Bereiche, die in anderen Wissenschaften oder universitären Bereichen eigentlich schon viel besser durchgesetzt sind. Also ich glaube, da sind wir einfach ziemlich hinten dran.
Also ich finde, wenn ich das höre von Caro, ist Caro eigentlich vorne dran, weil ich muss sagen, in ähnlichem Alter oder am Anfang meiner Ausbildung habe ich das noch für Quatsch gehalten, aber ich dachte, naja, Arzt ist die Berufsbezeichnung, ja, da kann ich mich wunderbar drunter subsumieren. Genauso habe ich zu dieser Zeit noch gedacht, wer braucht denn eine Quote? Es geht doch um Leistung, ja. Das sehe ich von meinem heutigen Standpunkt aus ganz anders. Und ich glaube, bin ich der Meinung, nur sprachliche Veränderung führt noch nicht dazu, dass wir auch wirklich die Sachen und die Dinge verändern, aber es ist zumindest mal ein erster Schritt. Und ja, es scheint zumindest dafür zu sensibilisieren, dass das ein wichtiges Thema ist. Und ich war da sicher deutlich naiver und habe gedacht, nee, darum geht's doch nicht. Uns ist doch wichtig, dass wir unsere Arbeit gut machen und so. Aber leider ist das nicht ausreichend, gute Arbeit zu machen. Es gehören noch ein paar andere Sachen dazu. Ja.
Eben, also Fleiß und gute Arbeit und Chancengleichheit schafft halt noch lange nicht die gleichen Grundvoraussetzungen, ne? Also das ist ja was, was uns in neoliberalen Strukturen regelmäßig suggeriert wird, dass mit genug Fleiß auch ein gutes Ergebnis dabei herauskommen wird. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, wie wir ja schon ausführlich besprochen haben heute. Ja. Aber es funktioniert übrigens auch. Also wenn wir nochmal zu dem Geschlechtsproblem zurückkommen. Also wenn ich Tage in der Prämedambulanz verbringe, verbringe ich auch immer einen Teil Hirnschmalz darauf, nur die weibliche Form zu verwenden, wenn ich mit Patientinnen spreche. Ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass jemand erstaunt guckt. Also wenn man das ganz normal in den Sprachgebrauch integriert, fällt es niemandem auf, würde ich behaupten.
Ja, ich finde auch, man gewöhnt sich da total dran an geschlechterneutrale Sprache. Das ist am Anfang, wenn man damit anfängt, super holprig, wenn man, wie gesagt, den Knoten ins Gehirn sich dabei verwurstelt. Aber am Ende wird es dann auch flüssig und es fällt einem viel leichter, diese neutralen Begriffe zu verwenden und auch in der Arztbriefschreibung auf der Intensivstation oder sowas. Das kostet überhaupt nichts.
Eben. Und wie du schon sagst, es ist neutral, ne? Es ist ja oft das Schimpfwort gendern. Dabei ist ja am meisten gegendert, indem man ein generisches Maskulinum verwendet. Es geht ja einfach um eine geschlechtsneutrale Sprache. Also es ist ja eigentlich ganz einfach.
Aber das würde mich mal interessieren, ist euch das von Anfang an so bewusst gewesen, als ihr angefangen habt zu arbeiten? Oder hat sich's auch nochmal in den Jahren, in denen ihr jetzt in der Medizin seid, schon nochmal verändert? Habt ihr das?
Ich glaube, bei mir hat es tatsächlich angefangen, also ein ganz klarer Punkt war dieser Wechsel, wie ich am Anfang angesprochen hatte, wo es dann hieß, ach, als Frau ist das doch das bessere Fach. Und also ich habe mir, als ich aus dem Studium kam, da eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte immer, ich bin jung, ich habe die gleichen Noten wie meine Kommilitonen gehabt, ich bin promoviert, also ich habe doch hier Top-Grundvoraussetzungen, nehmt mich. Und dann kriegt man ja sehr schnell auch auf unterschwellige Art und Weise suggeriert, dass eben nicht die gleichen Voraussetzungen herrschen. Also ich habe, glaube ich, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, mir da wenig Gedanken drüber gemacht.
Und kannst du das fassen, auf welche Art und Weise es dir suggeriert wurde?
Naja, wie gesagt, also ich fand wirklich diese Aussage mit dem, für Frauen ist das doch das bessere Fach, fand ich einfach sehr.
Also das war aber erst nach dem Wechsel sozusagen.
Genau. Ja, ja.
Und in der Chirurgie, ist es dir da irgendwie suggeriert worden? Wie ich frage mich immer, wie wir das demaskieren können. Also das fällt mir halt so schwer.
Ich kann es, glaube ich, nicht so richtig greifen. Klar gibt es immer mal so Sätze, die so nebenbei kommen, so, ja, Frauen haben es eben schwerer, die haben weniger Muskelkraft, Frauen haben es schwerer, die sind nicht so durchsetzungsfähig. Und dann macht man, finde ich, als Frau ganz oft den Fehler, dass man sich denkt, ich zeige euch, dass ich das bin. Ich bin fit, ich bin gut. Ich bin durchsetzungsfähig. Und ich denke, dadurch begeht man eben den Fehler, dass man nicht diesen Anspruch hinterfragt, sondern sich fleißig dem System unterwirft und zeigt, ich leiste mehr, ich schaffe das, ich zeige es euch. Dementsprechend habe ich da lange gar nicht so drüber nachgedacht.
Also ich habe auf der Intensivstation teilweise relativ viele Nächte damit verbracht, Arztbriefe zu gendern. wo dann immer von den Kollegen gesprochen wurde und das hat mich dann irgendwie mal so ein bisschen geärgert, aber das ist ja eigentlich, also weiß ich nicht, auch da wieder großes Augenrollen und so, aber irgendwie finde ich, weiß ich nicht, aber also mir war das, ich habe das bisher noch nicht erlebt in meiner ärztlichen Karriere bisher, dass ich benachteiligt wurde, weil ich eine Frau bin. Das ist mir so, also mich persönlich hat das bisher noch nicht betroffen. Aber trotzdem finde ich wichtig, dass man da einfach, also dass man das auch zumindest irgendwie ins Bewusstsein bringt.
Und ich glaube, oft sind es einfach so Kleinigkeiten, ne? Wo man jetzt nicht öffentlich von Sexismus oder Übergriffigkeit sprechen kann, aber es sind so kleine Wahrnehmungen. Zum Beispiel, wenn ich morgens in der Einleitung stehe und da sind dann zwei Schwestern dabei und der Patient sagt, ich bin nervös und es kommt jemand in den Raum und sagt, ja, da darf man noch nervös sein, wenn drei hübsche Frauen im Raum stehen, ne? Wo ich dann so denke, ja, aber die hübsche Frau hat die Verantwortung für den ganzen Kram hier, ne? Also ich denke, da ist oft einfach auch so eine Wahrnehmung, die in dem Fall völlig, völlig fehl am Platz ist und die unterschwellig sicherlich auch einfach was macht und dass es objektiv auf den ersten Blick schlimm ist, weil meinem männlichen Kollegen wäre das nicht passiert in der Situation, denke ich.
Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, Ingmar, ist dir sowas schon mal passiert?
Noch nie gesagt, das ist ein hübscher junger Mann im Raum. Seien Sie, es ist normal, dass Sie nervös sind.
Ich überlege, ob ich selber manchmal solche Scherze mache.
Ich weiß es
nicht. Wahrscheinlich macht man tatsächlich sogar manchmal selber solche Scherze, glaube ich, ohne dass es einem so wirklich bewusst wird. Weil
das ist, glaube ich,
weil das fast zur Normalität gehört, dass solche Scherze gemacht werden.
Aber das ist, glaube ich, Teil des Problems. Mhm. Also der zentrale Punkt des Problems, dass die Wahrnehmung hier noch nicht passt. Mhm. Dass wir ganz oft nicht merken, an welcher Stelle wir eben nicht gleichberechtigt, geschlechterneutral, diplomatisch miteinander umgehen und dann eben in solche Fallen treten, die hinterher ganz schwer wieder auseinander zu dividieren sind, wo man da eigentlich falsch abgebogen ist.
Ja, und gerade solche kleinen Scherze, das ist ganz oft sind das so Situationen, die einem dann auch erst deutlich danach wirklich bewusst werden, denken so, eigentlich war das jetzt völlig unangebracht. Mhm. Und das fällt einem, also mir persönlich fällt sowas meistens eher wirklich deutlich später auf, wo ich dann denke, so, das war eigentlich total bescheuert, da hättest du mal was sagen müssen.
Und das sind eben nicht die Situationen, wo man offiziell angegraben oder angefasst wird. Das sind einfach oft auf Kleinigkeiten, die einem geschlechtsspezifisch passieren.
Ich glaube, also es ist keine Entschuldigung, aber ich glaube, in der Einleitung ist die Anspannung doch echt hoch. Mhm. Nicht nur beim Patienten, sondern beim ganzen Team. Auch wenn es eine Routinesituation ist, aber es ist eben, sind 5 heiße Minuten, wo es richtig drum geht, auf den Punkt fit zu sein. Und ich glaube, da ist man so in einem Tunnel drin, dass man die Aufmerksamkeit für die eigene Wortwahl, dass die hinten runterfällt.
Genau. Das sind einfach so Dinge, die sind so in uns drin und da ist es auch egal, ob das Männlein oder Weiblein ist. Also ich glaube, wir als Frauen fügen uns auch ganz oft den Rollen, die da an uns rangegangen sind. Ne? Mhm. Also das ist jetzt kein Vorwurf an die Männer an sich.
Und die Patienten sind in einer ganz vulnerablen Phase eben. Unter Angst, mit dem auf der einen Seite offenen Nachthemd, den steht gleich irgendwie eine lebensbedrohliche OP bevor und jemand spritzt sie jetzt gleich bewusstlos. Da hängt ganz viel dran. Mhm.
Ja, nur warum dann der Scherz so ins Geschlechtliche reingehen muss, das erklärt sich ja trotzdem nicht. Also,
Ja, ich glaube, das sind die allgemeine Vorstellung. Das würde man zu Hause genauso sagen, das würde man in der Kneipe so sagen, das würde man vielleicht zu Hause am Küchentisch so sagen. Ne? Das steckt dann einfach drin. Das ist ja keine bewusste Wortwahl. Umso wichtiger, dass man sich der Sache bewusst wird. Ne? Also das heißt nicht, dass man jedes Mal wütend und ausfallend werden soll oder sich beschweren sollte, aber dass man vielleicht sich auch hinterher mal zusammensetzt und sagt, hör mal, mir ist das gerade so aufgefallen, vielleicht überlegen wir einfach zusammen, dass das nicht passend ist für mich.
Deine Frage war, ob das uns ob sich unser Bezug zu den Geschlechterrollen verändert hat oder im Arbeitsleben, und meine Antwort darauf wäre ja.
Ich habe dich nicht richtig konkret gefragt, jetzt habe ich schon ein schlechtes Gewissen.
Ja, es ist eine Quote hier.
Okay.
deswegen, ich sage einfach...
Würde, ganz ehrlich, Ingmar, von dir würde ich das auch gerne noch wissen.
Ja, das erzähle ich dir auch gerne.
Ja.
Ich habe kein Problem, als Anästhesist zu unterschreiben. Ja, das fällt mir nicht auf. Oder jetzt mittlerweile fällt es mir auf, aber es ist mir am Anfang nicht aufgefallen. Was total einen Unterschied macht, ist dieser Podcast, wo ich eben versuche darauf zu achten, dass man das geschlechterneutral macht. Und wenn man da einmal mit anfängt, bewusst darüber nachzudenken, wie man Dinge formuliert, dann fallen einem auf einmal ganz viele andere Sachen auf, wie der Anästhesist in der Einleitung oder der Notarzt auf dem Divi-Bogen. Da steht eben nicht Notarzt und Notärztin, sondern da steht Notarzt. Und da kann man nur einen Haken setzen. Ja, und das wandelt sich. Und auch, ich denke, auch in der Gesellschaft selber nimmt dieses Thema immer mehr Raum ein. Nicht nur im Negativen, im Sinne von, wir berichten da jetzt drüber, weil sich irgendwie so ein Rechtsaußenpolitiker darüber aufregt, sondern das wird da einfach gemacht. Und ja, es werden jetzt Gesetzestexte in einer weiblichen Form geschrieben oder mal in einer geschlechtsneutralen Form. Klar gibt es da irgendwann, wie immer, die gleichen Schwachmaten, die da irgendwie Gegenwind leisten. Aber das kommt. Und ich glaube, da müssen wir in der Medizin einfach mitziehen und da nicht die allerletzten sein. Die da ja, und ich befürchte, dass wir da mit die Letzten sind, die da mitkommen, dass der Rest der Gesellschaft da schon weiter ist.
Ja, vielleicht nicht der Rest der Gesellschaft, aber also im Arbeitsleben in anderen Bereichen ist es, glaube ich, wird
normaler.
Werden solche Erkenntnisse, wie das eben in gemischten Teams viele Sachen besser funktionieren, werden einfach wahrgenommen und umgesetzt. Und das scheint in der Medizin einfach hinterher zu hängen. Und ich glaube, dass man da wirklich aktiv zu beitragen muss und sich da ganz klar das angucken muss. Die Quoten, die wir ja jetzt schon mal besprochen haben, einzuführen, das ist natürlich auch erstmal blöd, ja, weil dann muss man wieder gucken, gibt es da genauso qualifizierte Frau und hin und her, und die gibt es bestimmt.
Also die gibt es hundertprozentig, ne? Also bei dem großen Pool an Leuten wird man, glaube ich, für jeden qualifizierten Mann auch eine qualifizierte Frau finden können.
Aber angesichts dessen, was du heute vorgelesen hast an Zahlen und Verteilungen, ist es einfach dringend nötig.
In Stellenanzeigen steht immer männlich, weiblich, divers. Und jetzt geht noch ein Fass auf, dann geht die Inklusionsdebatte auf. Dann steht Bewerberinnen mit einer Behinderung werden bevorzugt behandelt. Ist jetzt super krass formuliert.
Also es war ja eigentlich noch krasser formuliert. Frauen und Menschen mit Behinderungen werden bevorzugt behandelt oder so irgendwas, sollen sich bitte bevorzugt bewerben. So war es teilweise formuliert bis vor 2-3 Jahren noch, würde ich denken.
Also da haben sich ja auch Dinge geändert.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Aber auch da ist, denke ich, so eine Stellenanzeige im Ärzteblatt ist teuer. Ja, da kommt es auf jeden Buchstaben an und auf jeden Zentimeter. Aber trotzdem, solange wir das irgendwie noch so explizit da reinschreiben müssen, wer sich da eigentlich bewerben darf, welche Geschlechter oder Lebensformen. Wir haben jetzt ganz viel dieses Problem bewundert und beleuchtet. Was mir so ein bisschen fehlt, ist ein Lösungsansatz. Oder was man machen kann, dass es im eigenen Laden besser läuft.
Also ich habe explizit dann nochmal gedacht, wo sind die Glanzlichter auch von dieser Runde, und habe mir nochmal Sachen angeguckt, wo ich auch schon lange nicht mehr mich mit beschäftigt habe. Aber ich möchte nochmal erwähnen, dass es einen Deutschen Ärztinnenbund gibt, wo ich selbst auch kein Mitglied bin, aber wo ich mal wieder geguckt habe und überlege und so. Und eher zufällig bin ich vor ein paar Tagen auf die Charlotte Lehmann Stiftung gestoßen. Ich weiß nicht, ob die einer von euch kennt. Da sieht man es mal wieder. Also eine Stiftung für Anästhesistinnen. Und Charlotte Lehmann ist eine Anästhesistin in leitender Funktion gewesen, die sehr lange in München tätig war, die 2019 verstorben ist und die ihr Vermögen eben einer Stiftung überlassen hat zur Förderung von Anästhesistinnen. Und was gibt es Schöneres, finde ich, ja, dass da tatsächlich klein, aber fein auch wirklich für uns Anästhesistinnen eine Möglichkeit besteht. Da geht es zum Teil natürlich auch wieder um Forschungsförderung, was ja auch prinzipiell gut ist. Da stört mich manchmal so ein bisschen, dass es da immer irgendwie auch Altersbegrenzungen gibt. Natürlich sollen von mir aus sehr gerne junge Forscherinnen gefördert werden, aber ich finde, dass man manchmal vergisst, dass wenn jemand 2 bis 3 Kinder kriegt, dass man vielleicht einfach nochmal auch ein bisschen später erst wieder einsteigt und es dann schon ganz in Ordnung wäre, wenn man dann auch noch gefördert würde, auch wenn man vielleicht schon die 40 überschritten hat. Aber es werden auch Angebote gemacht an Weiterbildungen und so, also kann man sich bewerben, und dachte ich, das war mir kein Begriff. Wie gesagt, hat mich eine Kollegin drauf angesprochen, und finde ich, kann man hier im Podcast doch nochmal erwähnen, dass man sich an diese Stiftung auch mal wenden kann. Das fand ich jetzt mal was Positives zum Thema.
Und ich glaube, ganz wichtig sind auch so Sachen, wie wir das heute machen, ne? Dass man einfach ohne Anfeindungen und ohne wütend zu sein miteinander spricht und einfach mal schaut, was sind eigene Erfahrungen und wo gibt es Verbesserungsbedarf, und einfach ein Bewusstsein schafft, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, weil ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten Defizite. Also ich glaube, der Dialog ist einfach ganz entscheidend.
Ich kann nur wieder sagen, waren wir auch schon bei dem Thema, würde mich freuen, wenn Frauen mehr wollen würden. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen. Also wenn man Spaß an diesem Job hat, an dem Thema Anästhesie hat, und wenn man das macht und Facharzt ist, Fachärztin ist und das gut macht und letztlich ja in jeder Konstellation immer wieder die Verantwortung übernimmt für den einzelnen Patienten oder für den Notfallpatienten und so weiter, dann ist das Übernehmen von der Führungsverantwortung als Oberarzt und Oberärztin in dem Fall ja auch was eigentlich sehr positiv zum Lebensgefühl beitragen kann. Also ich versuche nicht sauer zu sein, aber trotzdem frage ich mich, was ist der Grund, warum man es nicht will, wenn man doch diese Ausbildung gemacht hat und in diesem Beruf arbeitet, warum dann nicht den Karriereschritt zu machen? Man hört dann zwar als Argument, so hattest du es ja auch gesagt, naja, und dann, und ich will noch mein Privatleben oder so, aber das ist doch auch für den Nicht-Leitungspositionierten ähnlich. Also ich würde mich freuen.
Hat man ja gerade in einer leitenden Position vielleicht auch die Chance, Einfluss auf das System zu nehmen und
ganz genau.
Solche Dinge zur Sprache zu bringen. Also Dinge ändern sich ja nur, wenn man selbst die Initiative ergreift.
Und nicht dieses, ich füge mich einfach in das System ein und also du hattest das, also als wir auf dem Weg hierher waren, haben Caro und ich uns auch schon fleißig über das Thema unterhalten und Caro hat gemeint, eigentlich müsste es ja so sein, dass sich das System insoweit ändert, dass ich oder wir als Frauen auch einfach so, also nicht Strukturen geschaffen werden, in denen wir als Frau halt auch irgendwie so mit reinpassen, sondern dass es eine Struktur ist, in der wir so sein können, wie wir sein, also wie wir sind und wie wir sein wollen und uns nicht in ein System anpassen müssen, das halt uns vorgibt, wie wir zu sein haben.
Und es geht nicht nur um Geschlechter, ne? Das geht auch um das, was man Rasse nennt. Das geht um.
Geht um Diversität.
Um Diversität, genau. Das muss, ja, es geht um Menschlichkeit am Ende. Und dass es für alle da irgendwie eine Nische gibt. Oder nicht eine Nische, sondern dass man keine Nische braucht.
Jeder seine Berechtigung hat in diesem System. Ja. Ja.
Und das kann ja auch enorm bereichernd sein.
Ja.
Also nochmal der Aufruf, wer den Namen dieser Amerikanerin weiß, die da drüber Forschung gemacht hat, dass die Arbeitswelt sich ändern sollte, bitte bei Ingmar irgendwie hinschicken. Über Twitter am liebsten,
zum Beispiel,
oder?
Zum Beispiel über Twitter, dann haben ganz viele Leute da was davon. Und dann
müssen wir nicht auch nochmal irgendwelche Codewörter sagen?
Ja, fällt dir ein gutes ein? Lass dir eins aussuchen.
Ich müsste kurz nachdenken.
Ich denke da nämlich auch schon die ganze Zeit drüber nach. Ich will
Charlotte
nicht,
Lehmann?
Das können wir nochmal sagen. Ja?
Da kommt nie einer drauf, der nicht den Podcast gehört hat.
Das ist mir völlig, das ist für die Ärztekammer, das ist... für das Hören des Podcastes bekommt man Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer. Die Ärztekammer vergibt aber nur Fortbildungspunkte, wenn ich nachweise, dass die Hörerinnen und Hörer aufmerksam zugehört haben.
Stehe, also das Zauberwort fehlt.
Ne? Genau, und wir müssen die Aufmerksamkeit nachweisen und das machen wir normalerweise mit einem Codewort. Rosi schlägt vor, für diese Folge Charlotte Lehmann zu nehmen. Finde ich gut. Also ist Charlotte Lehmann das Codewort für die Folge. Und dann gibt es Punkte bei der Ärztekammer. Dieses Codewort zusammen mit der EFN muss man auf unserer Homepage auf ins.umg.eu/podcast und dann auf der Episodenseite eintragen und dann leiten wir an die Ärztekammer weiter. Wer Feedback geben möchte, geht am besten über Twitter. Da das ist zwar nicht die optimale Diskussionsplattform, aber es ist ein schneller und kurzer Weg, uns auf Dinge hinzuweisen. Da sind wir unter @ins_umg unterwegs. Genau. Jetzt sind wir irgendwie in der Abmoderation angekommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon am Ende angekommen sind bei einem Thema, was wahrscheinlich kein Ende hat, leider.
Aber ich denke, dein Hinweis auf die Kommentare war vielleicht ein ganz gutes Ende, weil ja die Idee auch ist, eine Diskussion und einen Austausch anzuregen.
Ja, auf der anderen Seite hatte ich ja angefangen mit Sarah Bosetti, die gesagt hat, wir müssen aufhören, darüber zu reden, weil es langweilig ist, weil es immer wieder die gleichen Dinge sind. Und eigentlich ist es fertig durchdiskutiert.
Wir haben doch gerade erst angefangen hier, oder? Also.
Ja, wir verlinken das alles in den Shownotes und rufen ansonsten erstmal dazu auf, Probleme zu erkennen und einen Kulturwandel vielleicht mit herbeizuführen und sich an weibliche Rollenmodelle zu klammern.
Und vielleicht auch eure persönlichen Erfahrungen mal mit uns zu teilen.
Ja.
Gerne auch positiver. Also ich finde, das ist ja auch, man neigt manchmal dazu, so in so eine Schleife zu kommen, ja, und da durfte ich das nicht und der durfte das aber. Mhm. Sondern gerne auch, wie wird es woanders gehandhabt, dass man versucht, es irgendwie gleichberechtigt in einer Abteilung zu halten.
Genau. Dann sage ich erstmal danke, dass ihr hier mitgemacht habt, eure Meinung kundgetan habt und der Einladung gefolgt seid und hier das Pad mit den Vorbereitungen so gefüllt habt. Danke Rosi, danke Caro und danke Anni.
Danke Ingmar.
Danke Ingmar.
Danke Ingmar.
Dann bis bald. Tschüss.
Bald. Tschüss.
Das war eine schöne Folge, glaube ich.
Ich glaube, ich muss nicht viel schneiden.
Musst du sonst viel schneiden?
Es gibt Folgen, da muss ich sehr viel schneiden.
Folgen, bei denen Anni auch dabei war.
Ja.
Wenn ich so mal die Augen aufgemacht habe in meinem Umfeld, wirklich Frauen, die eine Familie haben und aber so eine Leitungsposition auch bekleiden, gibt es nicht so viele in Deutschland. Ich habe das in meinem halben Jahr in England, habe ich das schon wieder ganz anders erlebt und habe da eine Oberärztin gehabt, die 3 Kinder hatte und die aber auch, die arbeiten dann auch nicht alle immer so reduziert, weil die halt auch andere Systeme der Kinderbetreuung dann wieder haben. Das ist ja auch wieder ein großes Thema bei uns.
Hat auch mit Leuten gesprochen, die in Frankreich wohnen, in Deutschland arbeiten, das ist völlig normal, nach 3 Monaten geht das Kind irgendwo zu einer Ziehmutter und dann geht man wieder arbeiten. Ne? Also ich meine, das ist jetzt jedem individuell überlassen, ob er das möchte oder nicht, aber es muss doch vielleicht auch einfach die Möglichkeit geben und es muss gesellschaftlich akzeptiert
offener,
sein.
Das
muss
halt einfach gehen.
Ja. Fertig. Ja. Oder wie du hattest mir, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass es hier in Westdeutschland einfach keine Schwimmkurse gibt, die irgendwie nach 16, die halt irgendwie am Abend anfangen. Also wie soll denn das, egal ob jetzt für Mann oder Frau, wie soll denn das funktionieren?
Also es war die Wahl, Karriere oder Kinder, die ertrinken. Also eins von beiden.
Ja.
Also weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Also für meine Karriere, dann sage ich ohne Anführungszeichen, für meine Karriere war meine Kinderfrau unheimlich wertvoll. Das habe ich ihr zwar auch ein, zweimal gesagt, sie winkt dann immer ab oder so, aber das war eine stabile Person in meinem Leben, die übernommen hat, wenn ich mal länger bleiben musste, ein Kind krank geworden ist oder beide oder also jetzt keine schweren Erkrankungen, sondern halt leichte Erkältungen, wo sie nicht irgendwie in die Kinderbetreuung konnten, die auch spontan irgendwie mal abholen konnte und so. Mhm. Das hat mir mehr gebracht als vieles andere, was es an Mentoring-Programmen gibt oder sowas. Aber das ist halt auch unheimlich schwierig. In Deutschland ist das einfach schwer zu etablieren. Also ich weiß das von den Kolleginnen, die hier Kinder in der Kinderbetreuung haben, die ja zur Uni gehört, ja, die einfach, das ist dann diese 9 Stunden Betreuungszeit, das ist einfach manchmal knapp für uns, ja.
Ja.
Und dann wird da ein Riesentheater gemacht, wenn du da 10 Minuten zu spät kommst und diese 9 Stunden überschreitest.
Aber 9 Stunden sind in der Einrichtung für ein Kind halt auch krass.
Es ist krass, ja, aber das ist der Job, ja. Das ist der Job und ich, also in der
Konstellation. Aber das ist auch ein Problem vom Job, oder?
Ja.
Aber das kann auch nicht so ein Problem des Kindes werden.
Da kann man nur wieder sagen, das ist ein bisschen auch so eine Kultur. Also wenn das gut umgesetzt ist, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Kinder meinetwegen 12 Stunden bleiben können, aber wenn das gut umgesetzt ist, die einen Mittagsschlaf machen können oder sowas, ob es dann 9 oder 9,5 Stunden sind.
Ist auch egal.
Das macht dann den Bock halt, das mehr Fett.
Und es ist aber für den Abholenden ist es vielleicht ausreichend. Und da ist aber auch wieder der Punkt, die Konstellation, wenn beide Ärzte sind, dann ist es ein Problem. Ja.
Aber was wir ganz wenig haben, sind Kolleginnen, die auf diesen Forschungszug aufgesprungen sind. Also die diesen Spagat zwischen Familie, Klinik und Forschung irgendwie machen.
Dann habe ich neulich auch im Gespräch, das kam auch wieder in so einem Plauderton, das fand ich irgendwie auch sehr spannend, eine Kollegin, die zu mir meinte, naja, es ist halt irgendwie so, als Frau muss man halt erst Oberärztin werden und Karriere gemacht haben, bevor man Kinder bekommen kann, wo ich so denke, Moment, nee, so sollte es nicht sein. Ne? Also, aber das ist ja auch schon wieder was so sehr internalisiert ist.
Ja, also die Antwort darauf ist, es gibt keinen guten Zeitpunkt, Kinder zu kriegen.
Nee, also ich habe auch eine Freundin, die auch dann während des Studiums ihr erstes Kind bekommen hat und meinte, ja, ist ja auch eigentlich ein total guter Zeitpunkt, weil und es ist einfach überhaupt kein guter Zeitpunkt.
Es gibt keinen guten Zeitpunkt.
Man kann ja auch nicht alles planen, oder? Also ich meine, es wäre ja furchtbar, wenn man das jetzt auch noch genau takten könnte.
Ja, das wäre wieder was, was man einfach, wäre schön, wenn man Strukturen hätte, die dir das halt nicht vorgeben, wann du jetzt am besten dein Kind bekommst. Ja. Und dass man jetzt nicht in der Schwangerschaft gleich abgestraft in die Prämedambulanz geschickt wird für Monate. Weil, also das fühlt sich ja wirklich an wie eine Bestrafung.
Nur gut gemeint. Es ist nur gut gemeint.
Total schön. Da hat man auch, also da hat man richtig Stress, ne?
Also weiß ich, dass ich nach 2 Monaten da definitiv mehr Stress hätte als irgendwie 2 Monate
im Saal. Ja, aber der Betriebsarzt weiß das besser, wo du Stress hast.
Ja, auf jeden Fall.
Das weiß der viel besser.
Vor allem der Betriebsarzt.
Es war ja in dem Fall einer, ja, genau. Vielleicht hätte die Betriebsärztin mehr Verständnis gehabt.
Man weiß es nicht.
Ja.
Vielleicht auch nicht.
Ja. Also ich glaube, wir, also zumindest für die, die hier sitzen, kann ich sagen, wir hätten es eigentlich einfach gern normal. Wir wollen ja nicht irgendwie besser behandelt werden.
Nein, oder einfach so. Nur genauso.
Dabei kann man es ja auch genau andersrum machen. Also ich fand es irgendwie auch mal sehr spannend. Ich war bei so einem ALS-Kurs und da werden ja dann auch immer Leute vorgeschlagen, wer da vielleicht auch auch selber als Instruktor tätig werden sollte. Und ich habe mir das so angeguckt und da war so eine Rettungssanitäterin, die war so sehr ruhig und bescheiden und überhaupt nicht auffällig und wirkte auf den ersten Blick auch nicht so spritzig, aber die hat eine super Arbeit gemacht, ne? Die hat das auf den Punkt gebracht, die hat ihre Leute damit angeleitet, also so wie man es wollte, und dann saß jemand anders da, der hat das ein paar Mal ganz schön vergeigt, ehrlich gesagt, aber der war ein cooler Typ, ne? Und der Wortlaut, der dann kam, war ja, den würden wir doch vielleicht mal vorschlagen als Instructor Candidate, weil mit dem kann man sich auch gut ein Bierchen trinken. Und ich habe dann irgendwie gemeint, Moment, aber was ist denn mit der eigentlich, ne? Und die ist das zum Schluss, hat es dann auch gekriegt, aber ich glaube, wenn ich nicht da gesessen hätte und vielleicht habe ich als Frau auch ein bisschen mehr gedacht, Mensch, das Mädel wollen wir nicht da mal gucken. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, wo ich mir überlege, man braucht wahrscheinlich irgendwie mehr Frauen in einer gehobenen Position, die auch vielleicht auf sowas mal aufmerksam werden und nicht nach den, boah, der ist cool Kriterien gehen. Also fand ich so sehr eindrücklich, ja, eigentlich.
Also wenn man dann bei Frauen auch nach dem Body ist cool Kriterium geht und die muss nichts Besonderes leisten, dann sind wir ja dann an dem Punkt, dann haben wir erst die Gleichberechtigung. Ja. Wenn schlechte Frauen in gute Positionen kommen, ja, dann genau. Sind wir eigentlich
genau, erst wenn genauso schlechte Frauen in die
Gleichberechtigung. Das ist wirklich so, also ich meine, das ist doch das Ärgerliche.
Ja. Ja, ich finde das Ärgerliche wirklich, dass man darüber reden muss.
Ja. Mhm. Eigentlich schon.
Aber vielleicht muss man sagen, es ist das Gute, dass wir es immerhin tun. Also.
Ja, das stimmt.
Ja.
Über Pay Gap haben wir gar nicht gesprochen.
Stimmt.
Ist auch mit dem TV-Vertrag irgendwie dann schon schwierig manchmal, ne? Aber
2021, ne? Leben wir. Ungefähr.
Ja, ein weiter Weg, ne? für die Nachwelt.
Teilweise.
Naja.
Danke euch.
Danke, Ingmar, für das Forum. Jo. Nicht super. Danke.
Danke.